ohne Stress und ohne großen Schwierigkeiten in ein Heizungsprojekt zu starten. Vor 14 Tagen haben wir mit dem Teil 1 begonnen, mit der Frage aus der Community, wie setze ich denn jetzt so ein Heizungsprojekt in Schritten wirklich um? Ja, jetzt ist soweit, Teil Nummer 2 ist diese Woche dran. Freue mich, dass du wieder dabei bist. Nach dem Intro starten wir gleich mit dieser Folge.
Willkommen bei der Janska, sicher gescheiter, dem Podcast für alle, die smarter heizen, clever sparen und Technik mit Schmäh verstehen wollen. Ewald Janska ist Installateur aus Leidenschaft, deshalb gibt's hier klare Tipps, fundiertes Wissen und echte Erfahrungen. Verständlich, praxisnah und mit einem Augenzwinkern.
Ja, herzlich willkommen zu Teil 2, zu dieser Doppelfolge Schritt für Schritt zu meiner neuen Heizungsanlage, wie ich es jetzt wirklich umsetze. Und ihr hört's, meine Verkühlung hat sich noch nicht wirklich verbessert, noch immer leicht schnupfig hier vor dem Podcast-Mikrofon. Ja, ist aber voll cool für euch diese Folge aufzunehmen, nämlich den Teil 2. Und ich komme auch gerade von einer sehr erfolgreichen Inbetriebnahme einer Anlage und bin jetzt so richtig in der Stimmung, mit euch die zweite, den zweiten Teil dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung jetzt aufzunehmen. Vielleicht werden wir jetzt zu Beginn dieser Folge für alle, die es vielleicht schon vergessen haben und die vorhergehende noch nicht mehr in Erinnerung haben oder sich noch nicht angehört haben. Hier nochmal kurz, um was geht es da in dieser Folge? Mir wurde eben die Frage gestellt, wie schaut es denn aus mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man denn so eine Heizungsanlage wirklich umsetzt, ohne Stress, ohne etwas zu vergessen. Und da habe ich eben 24 Punkte sind da rausgekommen, wie ich mich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt habe, und in Teil 1 haben wir Punkt 1 bis 13 gehabt und jetzt geht es eben weiter. Ich möchte vielleicht die einzelnen Punkte, Punkte 1 bis 13 jetzt nochmal kurz wiederholen, damit man sich nicht die erste Folge jetzt komplett nochmal neu anhören muss, sondern wir das einfach in Erinnerung rufen. Schritt Nummer 1 war die Selbstinformation. Da ist gegangen, sich selbst einmal schlau zu machen. Zweitens die Recherche, da ist hauptsächlich gegangen darum, wie finde ich jetzt den, oder da suche ich mir den richtigen Installateur. Dann 3, die Kontaktaufnahme mit dem Installateur. Schritt Nummer 4, Bestandsaufnahme durch den Installateur, der sich jetzt das ganze Haus anschaut, einmal schaut, wie sind die Voraussetzungen. Schritt Nummer 5, deine Wünsche und Voraussetzungen klären, das heißt gemeinsam mit dem Installateur diese zu erarbeiten. Dann auf Basis dieser Informationen, dann Schritt Nummer 6, die Beratung und die Klärung der ersten Fragen. Schritt Nummer 7, Planung und Auslegung der Anlage. Das macht der Installateur dann für sich, um dann Schritt Nummer 8, das Angebot zu erstellen können. Ist das Angebot erfolgt, dann kommt der nächste Schritt, die Klärung der offenen Fragen. Ist das geklärt, dann geht es darum, die Angebote kritisch zu bewerten, weil möglicherweise gibt es ja mehr als ein Angebot. Dann geht es noch darum, die Leistungsumfänge abzuklären, in einem weiteren Schritt die Klärung der notwendigen zusätzlichen Leistungen, die vielleicht zu dem Installateurangebot notwendig sind. Und dann Schritt Nummer 13, die Auftragsvergabe. Teil 1 sind wir tiefer in diese einzelnen Punkte reingegangen. Jetzt war es nur ein grober Überblick, weil jetzt geht es weiter und jetzt haben wir den Auftrag geteilt. Was ist denn so der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre dann die Organisation der Umsetzung. Je nach Heizungsumstellung, je nach Größe des Projekts, je nach Leistungsumfang, ist die Organisation jetzt mehr oder weniger aufwendig. Es geht jetzt darum, einzelne Gewerke miteinander zu koordinieren, Material zu beschaffen, einen Termin zu finden, wo die Umsetzung passt. Gerade wenn es Richtung Heizsaison geht oder du dieses Projekt vielleicht sogar in der Heizsaison machen musst, dann ist es wirklich sehr entscheidend, dass die Umsetzung perfekt organisiert wird. Es bringt gar nichts, die alte Kesselanlage herauszureißen und der Elektriker weiß nicht einmal noch, dass er eine neue anschließen muss. Und lass dich dann 2 Wochen warten und die Anlage geht nicht in Betrieb, weil halt irgendetwas nicht fertig ist. oder du musst baulich noch irgendetwas ändern. Du möchtest zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wenn schon die Heizung rausgerissen ist, dann möchte ich meinen Heizraum modernisieren, schön machen, fließen, aufmalen, verputzen, was auch immer, dann sind diese Leistungen mit in diese Organisation mit einzupflegen, mit einzuplanen, damit dann eben genug Zeit und Raum eben für diese Tätigkeiten ist. Wir sind eben jetzt bei der Organisation gewesen und da kommt es jetzt natürlich dann auch, der nächste Schritt ist eben, war jetzt schon ein bisschen dabei, die Terminkoordination. Wie gesagt, wenn mehrere Gewerke beteiligt sind, mehrere Personen daran beteiligt sind, ist es ganz wichtig, die Termine zu koordinieren. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir die Mitriebnahmen alles vorher schon terminisieren, den Elektriker terminisieren. Das heißt, da gibt es wirklich einen Zeitplan. Du hast Start am 14. August oder, das ist gerade ein blödes Beispiel, weil dann ein Feiertag ist, aber ich sage jetzt einmal 10. September, Hausnummer, da schaut man dann, dass es ein gescheiter Wochentag ist, damit eben diese ganze Abfolge dann gescheit koordiniert ist. Das sollte dann der Installateur machen, beziehungsweise der Projektleiter, wer auch immer das ist, und sollte diese Terminkoordination durchführen und dir dann sagen, beziehungsweise mit dir gemeinsam diese Termine abstimmen. Ist die Terminkoordination jetzt erledigt, dann ist der nächste Schritt schon die Umsetzung der Anlage. Was vielleicht noch vergessen wurde jetzt in einem dieser Punkte, ist vielleicht noch die Klärung möglicher behördlicher Gänge. Das sollte aber auch der Installateur abklären und mit dir absprechen. Nämlich sind die Heizungsanlagen bewilligungspflichtig, sind sie genehmigungspflichtig? Was muss ich einhalten? Muss ich eine schalttechnische Bewertung schreiben? Muss ich, ein Einreichverfahren auf der Gemeinde einleiten? Muss ich mit dem Rauffangkehrer vorher einen Kaminbefund besprechen, wenn es zum Beispiel ein Gasgerät ist, was ich tauschen möchte? Das heißt, all diese behördlichen Geschichten müssen natürlich auch noch im Vorfeld abgeklärt werden. Das habe ich vielleicht vergessen. Das kommt irgendwo hier in dem Bereich ab der Auftragsvergabe auch noch irgendwo zwischen rein. Das sollte aber ein Thema sein, das du vielleicht am Schirm hast, an das du, dass du jetzt vielleicht aufgrund dieses Podcasts, den du da hörst, jetzt auch weißt, aber eigentlich sollte der Installateur darauf hinweisen und durch diesen gesamten Prozess in Wirklichkeit durchbegleiten. So, sind die Termine fixiert, ist jetzt alles rechtliche abgeklärt, dann steht der Umsetzung der Anlage nichts mehr im Wege. Das heißt, der nächste Schritt ist dann, die Anlage umzusetzen, möglichst in der vereinbarten Zeit, möglichst mit den vereinbarten Mitteln, möglichst mit den vereinbarten Materialien, möglichst so, wie wir es besprochen haben. Ist die Anlage dann fertiggestellt? Das heißt, waren alle Professionisten da? War der Elektriker da? Ist sie elektrisch angeschlossen? Ist sie gefüllt? Ist sie betriebsbereit? Dann kommt die Inbetriebnahme. Die Inbetriebnahme wird sehr oft durch die Werkskundendienste durchgeführt. Es gibt aber auch Installateure, die führen die Inbetriebnahmen selbst durch. Auch diese Inbetriebnahme, wie vorher schon erwähnt, muss natürlich zeitlich so koordiniert sein, dass es Sinn macht und dass es hier zu keinen Verzögerungen kommt. Gerade wenn es in der Heizperiode ist, sollte das Zug um Zug gehen. Bei der Inbetriebnahme werden alle Voreinstellungen vorgenommen. Die Anlage sollte sicherheitstechnisch nochmal überprüft werden und die ersten Tests durchgeführt werden. Das heißt, bei der Inbetriebnahme muss man schauen, jetzt dann wird alles warm, ist keine Luft mehr in der Anlage, funktioniert alles so, wie es funktionieren soll. Bei der Inbetriebnahme, und jetzt haben wir schon beim nächsten Punkt, der ebenfalls wichtig ist und möglicherweise vergessen wird oder sehr strafrechtlich oft nur so husch-fusch gemacht wird, ist die Einschulung des Betreibers. Schließlich hast du jetzt eine neue Heizungsanlage bekommen. Schließlich, möglicherweise ist es jetzt eine komplette Umstellung. Das Kastel, das du zuerst bedient hast, ist möglicherweise Anima das, das du jetzt in Zukunft haben wirst. Das heißt, für dich ist es einfach eine Umstellung, wie du diese Anlage betreibst, und da solltest du eingeschult werden. Bei der Inbetriebnahme selbst oder eben hinten nach vom Installateur. Er sollte dir zeigen, wie deine Anlage funktioniert, welche Einstellungen sinnvoll sind und wie und auf was du im Alltag jetzt beachten musst. Gerade bei Umstellungen von Heizungsanlagen auf Wärmepumpen ist es so, dass das Heizverhalten möglicherweise angepasst werden muss, sollte und das mit dir auch besprochen werden sollte. Weil wenn du eine Wärmepumpenanlage so betreibst, wie du deine alte Gasanlage betrieben hast, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dann wird das wahrscheinlich nichts werden. Entweder wird da kalt sein oder du wirst elendige, hohe Betriebskosten haben. Ja? Das heißt, es ist hier tunlichst darauf zu achten, dass du auf diese Anlage eingeschult wirst und dass alles so eingestellt wird und dir so erklärt wird, dass du damit zurechtkommst. Jetzt ist es natürlich so, dass es mitunter sehr viel Information an diesem Tag ist. Und da kannst du dann mit dem Installateur vereinbaren, dass möglicherweise das im Service des Installateurs drin ist, dass er nochmal kommt zu Beginn der Heizperiode. Angenommen, du tauscht das Gerät im März, bis dann zum Heizen kommt, ist ein halbes Jahr vergangen und du hast wieder alles vergessen. Möglicherweise kommt dir dann der Installateur nochmal quasi als Serviceleistung und erklärt es dir ein zweites Mal. Schaut nochmal, ob alle Einstellungen passen, um eben cool in die nächste Wintersaison zu gehen. Oder was auch sehr viele Kunden bei mir machen, die nehmen das Handy und filmen einfach diese Einschulung mit. Ja, die gehen einfach her und sagen, die fragen mich natürlich, aber filmen mit, was ich da sage, wie ich die Kunden einschule, damit man das nicht vergessen kann und wieder sich in Erinnerung rufen kann, wenn man es dann braucht. Der nächste Schritt wäre dann die Übergabe der Dokumentation. Das heißt, alles, was an Informationen an dich in schriftlicher Form notwendig ist, dass das gemacht wird. Das können jetzt sein Bedienungsanleitungen, das können Einstellwerte sein, das können technische Unterlagen sein, das können Spülprotokolle sein, das können Ersatzteillisten sein. Also genau das, auf das solltest du noch achten, dass du das im Haus hast. Weil wenn du noch ein, zwei Jahren diesen Unterlagen möglicherweise nachlaufen muss, dann wird es echt mühsam, dann wird es schwierig und möglicherweise ist der Aufwand sehr, sehr groß, dann an diese Unterlagen zu kommen. Das heißt, wenn du nicht weißt, was du zu bekommen hast, dann fragst du einfach einmal nach den Bedienungsanleitungen, Installationsanleitungen, Einstellwerte und sonstigen Unterlagen den Installateuren sagst, die hättest du jetzt gerne und er möge dir das in einer schönen Mappe übergeben. Jetzt ist die Anlage betriebsbereit, jetzt läuft sie schon, jetzt bist du eingeschult worden, du hast alle Unterlagen. Jetzt mögen vielleicht noch viele sagen, naja, das war's jetzt, jetzt habe ich alles, jetzt habe ich es wieder warm, jetzt ist die Anlage übergeben. Danke, Wiederschauen. Abgesehen davon, dass jetzt wahrscheinlich dann die Rechnung ins Haus kommt und die du dir dann jetzt anschauen solltest, ob das die dem Angebot auch wirklich entspricht, ob alle Bauteile eingebaut wurden, dann wäre es jetzt fair, dann diese Rechnung auch zu bezahlen, wenn diese Leistungen in vollem Umfang erbracht wurden und auch zu deiner vollsten Zufriedenheit und wenn es keine Mängel gibt. Aber jetzt geht es dann um die Nachbetreuung und Optimierung der Anlage. Gerade im Bereich von Wärmepumpen merke ich immer, dass die Kunden dann ziemlich alleine gelassen werden ab der Inbetriebnahme und nicht mehr sich um die Anlage gekümmert wird. Da solltest du jetzt schauen, dass du irgendeine Form der Nachbetreuung bekommst, weil gerade im ersten Jahr ist es so, dass Wärmepumpenanlagen unbedingt nachgestellt werden müssen. Möglicherweise ärgerst du dich, dass du ständig um und um dran musst, du nicht weißt, wo du um und um dran musst, es irgendwann kalt ist oder irgendwann zu warm ist und du nicht unbedingt sehr hundertprozentig zufrieden bist. Genau das kann man dann mit solchen Nachbetreuungen und Optimierungen ausschließen. Man kommt oft im Laufe des ersten Jahres drauf, dass man bestimmte Sachen nachjustieren muss. Auch der Installateur sollte irgendwann einmal vorbeikommen und einmal schauen, so, wie schaut es aus, passt alles? Oder sich telefonisch melden und einmal kurz nachfragen, ob denn alles zur besten Zufriedenheit ist oder ob man nachstellen muss. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die man ändern muss und du bist dann sehr zufrieden und freust dich über eine wunderbare Anlage, mit der du dann sehr, sehr lange Freude hast. Freude mit einer Anlage auch zu haben, ist dann Schritt Nummer 21, nämlich die regelmäßige Wartung. Gerade bei Wärmepumpen zum Beispiel, also bei Gasthermen wissen wir es, okay, die müssen gewartet werden alle Jahr, alle zwei Jahre, je nach Wartungsintervall, das in den Bedienungsanleitungen drinnen steht oder das du dir mit den Installateuren ausmachst. Aber auch Wärmepumpen sind nicht wartungsfrei. Auch diese Anlagen müssen gewartet werden. Je nach Anlage sind ist der Aufwand unterschiedlich groß, aber dennoch gibt es Installateure, die Wartungsangebote machen, die du dir wirklich anschauen musst. Und meine Empfehlung ist, diese anzunehmen, weil es schon so ist, du kaufst eine neue Anlage, du willst die Sicherheit, dass alles lange Zeit gut funktioniert und da ist es halt notwendig, ab und zu auf die Anlage zu schauen und bestimmte Sachen zu kontrollieren. Man wird dann Verschleiß früher erkennen, die Effizienz wird hochgehalten und auch im Endeffekt eine Sicherheit gewährleistet. Wartung ist die eine Geschichte, Reinigung der Anlage ist ein bisschen eine andere. Oft ist es so, dass es gerade im Bereich der Wärmepumpen verschiedene Wartungen gibt. Einmal ist es die Anlagenwartung, da ist alles dabei, außer dass die Wärmepumpenanlage meistens. Und dann gibt es die Wärmepumpenanlage selbst, die gewartet, unter Anführungszeichen gewartet wird, wobei es hier meistens nur um eine Reinigung geht. Du musst dir ja vorstellen, du hast ja eine Luftwärmepumpe möglicherweise draußen stehen und die ist der Witterung ausgesetzt. Die ist Staub ausgesetzt, die ist Regen ausgesetzt, die Blätter verfangen sie möglicherweise drinnen und das gehört ja alles irgendwann einmal gereinigt. Die Effizienz leidet drunter und auch die Lebensdauer der Wärmepumpe leidet. Das heißt, ich will da jetzt auch keine Wartungsintervalle möglicherweise vorgeben oder vorschlagen. Es muss jeder für sich selbst entscheiden und dein Installateur sollte einfach sagen, was für dich da hier von der Wartung am besten ist. Weil wie gesagt, alle Anlagen unterschiedlich kompliziert, unterschiedlich groß, unterschiedliche Umfänge haben, das sollte schon der Installateur dann entscheiden. Was es noch gibt, und das ist was ganz Geschicktes jetzt in der heutigen Zeit, ist das Störungsmonitoring und bestimmte Updates einzuspielen. Also wenn du Wärmepumpe, zum Beispiel bei der Wärmepumpe ist es so, in einem gewissen Preissegment gekauft hast, dann gibt es hier immer wieder Software-Updates, die aufgespielt werden können und oft hat der Installateur die Möglichkeit, Fernwartung und Störungsmonitoring zu machen. Und das ist auch etwas, was du dir unbedingt anschauen solltest. Es ist einfach für deine Sicherheit. Einfach zu sagen, das Gefühl zu haben, immer wenn ich was brauche, ist jemand da, der nicht extra auf die Anlage kommen muss, sondern der von zu Hause aus auf die Anlage draufschauen muss und mit ein paar Klicks dir entweder die Effizienz steigern kann, dir Kosten sparen kann oder wenn du das Gefühl hast, irgendwas läuft nicht so, dann korrigierend eingreifen kann. Ja, und was ist noch im Schritt Nummer 24? Und jetzt wären wir schon am Schluss. Der Installateur oder du solltest schauen, dass du Informationen über Neuerungen bekommst. Es ist oft so, dass Wärmepumpen große Updates bekommen. Möglicherweise, wir haben jetzt einen Fall gehabt, da hat ein Wärmepumpenlieferant überhaupt eine neue Regelungsgeneration herausgebracht und das war mit einem kleinen Unkostenbeitrag zu adaptieren. Das sind natürlich Sachen, die sollte dir der Installateur dann auch wirklich sagen, damit du in den Genuss kommst. Also ob du das dann magst oder ob du es nicht magst, das ist, bleibt ja dann eh dir überlassen. Ja, aber du hast zumindest die Wahlmöglichkeit und diese Information wären zumindest ganz geschickt. Das können Informationen über Effizienzoptimierungen sein, die sich einfach im Laufe der Zeit herauskristallisiert haben, die dann umsetzbar sind, 3 neue Regelungsfunktionen oder die Kombination mit anderen Energiesystemen. Möglicherweise gibt es ja in naher Zukunft oder ferner Zukunft, whatever, Möglichkeiten, deine bestehende Anlage mit anderen zu kombinieren, dann wäre es auch viel gescheit, wenn du diese Informationen bekommst. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt nochmal zusammenfasse, ganz kurz diese Punkte, die nach der Inbetriebnahme und nach der Einschulung noch da sind, auf die viele vergessen, sind eben die Dokumentationen und das große Paket der Nachbetreuung. Unterschätzt das bitte nicht. Das ist mir ein Anliegen, das zumindest zu kommunizieren, dass es durchaus Sinn macht, die Anlagen sich betreuen zu lassen, weil es wirklich hier um Geld geht. Es ist einfach so, es ist, wenn die Anlagen schleichend schlechter werden, dann fällt es an fast nicht auf. Wenn man bestimmte Effizienzzahlen immer kontrolliert, immer wieder drüber schaut, dann merkt man es allerdings relativ schnell, dass irgendwas so nicht funktioniert und das erhöht immer wieder den Effizienzgrad einer Anlage, einer Heizung und ist in der heutigen Zeit bei derartig schwankenden Energiepreisen durchaus sinnvoll, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen und auch an diesen Stellschrauben zu drehen. Das sind meistens Stellschrauben, die wenig kosten, aber oft an irrsinnig hohen Output haben. Ja, das war's. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du diese alle Punkte beherzigst und so umsetzt, wie ich es da jetzt dargelegt habe, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du eine super geile Heizungsanlage bekommst, die alle Stückel spült zu einem vernünftigen Preis und du ewig und oder ewig vielleicht nicht, aber sehr, sehr lange zufrieden bist. Ich hoffe also bei dieser Doppelfolge, die in Summe, wenn man so anguckt, ja, durchaus eine gewisse Länge gehabt hat, aber irrsinnig wieder viel an Content dabei war. So glaube ich, ich hoffe, dass du da was mitnehmen konntest, dass dir das vielleicht hilft bei dem einen oder anderen Projekt, das du jetzt dabei bist umzusetzen. Und ja, es würde mich freuen, wenn du mir vielleicht auch eine deiner Fragen schickst und bei den nächsten Folgen wieder dabei bist, wenn es heißt, der Janska sicher gescheiter. Ciao, baba.
Das war's für heute bei der Janska sicher gescheiter. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like, eine Bewertung, einen Kommentar oder du abonnierst den Kanal. So verpasst du keine weiteren Tipps und wichtige Infos. Du hast Fragen oder ein Thema, das dich beschäftigt? Dann schick mir gerne eine Nachricht an office@janska.at oder auf unsere WhatsApp-Line unter 0676 755 10. Vielleicht ist deine Frage ja auch schon das nächste Mal dabei. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein könnte, dann leite sie einfach weiter. Teilen macht nicht nur Freude, sondern könnte auch Geld sparen helfen. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, der Janska sicher gescheiter.